Die Agenda 2030 wird rasend schnell umgesetzt. Im Zentrum steht eine Totaltransformation, eingeleitet mit Enteignung und Umbau, Great Reset. Der Zeitraum scheint lange, doch 5 Jahre sind tatsächlich sehr kurz und wir befinden uns inmitten dieser fatalen Entwicklung. Doch die Menschen wachen in immer größerer Zahl auf und beginnen den Angriff als solchen zu erkennen. Ein Wandel vollzieht sich. Doch wer wird sich am Ende durchsetzen? Bleibt genügend Zeit? Und was kann jeder Einzelne tun, um seinen Beitrag für eine positive Wende herbeizuführen? Diese Fragen stelle ich heute meinen beiden Studiogästen und ich freue mich auf die Antworten von Heiko Schrang und Friedrich Krüger. Herzlich willkommen bei Auf1.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass wir hier sein dürfen, Thomas.
Herzlich willkommen zum großen Interview, liebe Zuschauer. Friedrich, die erste Frage gleich an euch beiden, aber du darfst beginnen als Jüngere in dieser Runde. Wird diese Agenda 2030, von der ich gerade gesprochen habe, wird dieser Plan der Globalisten in den nächsten 5 Jahren konkret Gestalt annehmen oder werden die internationalen Akteure aus deiner Sicht scheitern?
Also aus meiner Sicht nimmt der Plan schon seit den letzten 5 Jahren sehr viel Gestalt an. Also ich würde gar nicht sagen, dass das erst kommt, dieser Prozess, sondern dass wir uns mittendrin befinden. Das ist auch immer die Frage, wo man sich sozusagen aufhält. Ich selber komme auch eher vom Lande. In der ländlichen Struktur ist alles noch ein bisschen beim Alten. Wenn man jetzt, wie bei uns, wir wohnen Rand Berlin und da wird Heiko mir zustimmen, wenn man nach Berlin reinfährt, da ist alles schon vorbei an vielen Stellen. Also da ist diese Agenda, dieser Prozess schon sehr weit fortgeschritten, gerade was dieses Entmenschlichte angeht und diese extreme Identifikationssuche, die man den Menschen noch anmerkt und wo ihnen dann Angebote gemacht werden, die sie aus meiner Sicht halt in schlechte Richtungen lenken. Also wir sind schon mittendrin und wenn du die nächsten 5 Jahre ansprichst, aus meiner Sicht, und da können wir jetzt ja auch dann noch intensiver darauf eingehen, warum ich das so sehe, darüber ist ja auch das Buch unter anderem, wird es so sein, dass für die große Masse, also für das sozusagen große System, dieser Plot durchgezogen wird, noch eine lange Zeit und auch sehr weit fortschreiten wird. Für jeden Einzelnen aber, und das ist ja auch für den Zuschauer jetzt relevant und für uns drei, wie wir hier sitzen, jeder Einzelne hat die Möglichkeit aus meiner Sicht, es anders zu machen, und sogar durch diesen Druck im Außen sich selbst besser zu erkennen und sich selbst besser zu finden, seine eigene Berufung als vorher und das als Chance aufzufassen, was gerade passiert. Und deshalb sehe ich das so für die große Masse sozusagen, für das große System, ja, wird passieren. Für uns, für jeden Einzelnen, kommt dann darauf an, ob wir die Eigenverantwortung übernehmen oder nicht.
Da steckt ja gleich eine erste ganz, ganz große Botschaft drin, auch für Sie, liebe Zuschauer. Die breite Masse wird es treffen, aber jeder Einzelne von uns kann entscheiden, ob er bei dieser breiten Masse dabei ist. Heiko, wie siehst du das, die Agenda 2030 in den nächsten 5 Jahren?
Ich gucke selten in die Zukunft, weil ich sage mir, im Hier und Jetzt ist das einzig Wahre, was da ist. Da kannst du auch eine Veränderung treffen. Ich weiß, was du meinst. Wenn du jetzt dich damit intensiv befasst, da ist nicht zu unterschätzen, dass du Energie dieser Sache gibst. Buddha sagte immer, das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wächst. Wenn man sich nur auf die äußerlichen Sachen beschränkt, kann dir Angst und Bange werden. Kannst du sagen, Enteignung, Transhumanismus, Shift, bist geschippt und so weiter. Ich bin aber so weit mit, weil ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, weil ich gebe ja dem Feld letztendlich diese Energie. Als Sportler weißt du das ja, wenn ich an etwas denke, du kannst ja selbst feststellen in deinem Körper bestimmte Mechanismen, die Temperatur verändert sich. Ich sage nur Emoto damals mit dem Experiment. Also, ich kann jedem Zuschauer nur sagen, das hat aber nicht mit positivem Denken und Naivität zu tun. Ihr seid der Schöpfer eurer Realität. Wenn wir letztendlich, ich habe in meinen Büchern über das morphogenetische Feld nach Hubert Scheldrick geschrieben, das ist unheimlich wichtig. Der 100. Affe, die Story ist ja bekannt, führt dazu weiter zu erklären. Es ist wichtig, dass wir in die Richtung denken, wo wir hinwollen. Wenn ich also nicht möchte, dass Great Reset so kommt, dann muss ich in die andere Richtung denken. Also kann ich dir die Frage nicht so klar beantworten. Klar, du hättest jetzt gerne gehört, ja oder nein. Möchte ich aber nicht.
Ja gut, dann werden wir doch einfach ein bisschen konkreter. Es gibt ja einen multiplen Angriff auf die Lebensweise der Menschen insgesamt. Was ist denn deiner Meinung nach die konkret größte Bedrohung?
Die größte Bedrohung sind für mich die Massenmedien. Die hat so dermaßen zugenommen. Ich sage mal, in der Smartphone-Gesellschaft, alle gucken permanent nur noch rauf. Es ist nicht zu unterschätzen. Es sind nicht nur die Botschaften, die da übermittelt werden. Wir reden mittlerweile über Frequenzen sogar. Das habe ich auch in meinen Büchern schon lange reingeschrieben. Da waren die Amerikaner in 15 Jahren so weit, dass du über Bilder, Subliminals, also du kannst also Botschaften über bestimmte schnelle Bilder rüberbringen, Waren die damals schon so weit? Und ich kann nur sagen, den Menschen kann ich nur sagen, die sollen einfach mal abstinent sein, so wie ich sage, ich mache eine Diät, also auch eine geistige Diät, mache einfach mal auszuschalten, können Sie sich ja nicht vorstellen. Netflix, mein Handy mal auszumachen, einen Tag, einfach nur mal einen Tag, das macht eine Menge aus. Und also diese Massenmedien würde ich auf jeden Fall einfach mal nicht mehr konsumieren für eine gewisse Zeit. Also ich gucke seit fast 15 Jahren wirklich definitiv konsequent, alle, die mich kennen, wie Friedrich Weißet, wirklich ganz konsequent, keine Nachrichten, kein Radio, kein gar nichts. Verstehen die nicht, aber du fühlst dich einfach besser.
Okay, bei Heiko Schrang, sind es die Massenmedien, die er als die größte Bedrohung unserer Zeit betrachtet? Wie sieht es bei Friedrich Krüger aus?
Für mich ist es vor allem die Identifikation mit den äußeren Faktoren. Also darüber schreibe ich auch in meinen Büchern und Heiko schreibt darüber auch, über dieses ganze Thema, das, was wir als Ich annehmen, wo wir sagen, das bin ich. Wo dann halt meistens, wenn man mit den meisten Menschen spricht, er kommt, ich bin Fan von dem Fußballclub, ich habe den und den Job. Ja, das ist ja auch so ein klassisches Ding, wenn man sich vorstellt mit anderen Menschen und wer bist du, dann kommt gleich, ich bin Arzt oder ich bin Moderator oder was auch immer sozusagen. Diese Identifikation mit irgendwelchen äußeren Dingen, die wir haben, besitzen oder gerne sein würden, anstatt mal hinzugucken, wer sind wir eigentlich wirklich, was haben wir mitgebracht auf diese Erde, was ist uns gegeben. Und diese Identifikation mit diesen äußeren Dingen, die wird ja extrem vorangebracht. Und das ist ja das, was gerade im westlichen Lebensmodell sowieso in diesem materialistischen Weltbild immer wieder der Hauptpunkt ist. Und das ist für mich die größte Gefahr, weil, und da können wir wahrscheinlich alle an dem Tisch hier ein Lied von singen, wenn man sich in so Positionen begibt wie wir, dass man auch zu Themen seinen Mund aufmacht, die kontrovers sind, dann verliert man auch Menschen. Und ich habe selbst auch oft erlebt, und das nicht nur bei mir, sondern überall auch im Coaching mit Leuten, dass Menschen durch diese äußere Identifikation dann auf einmal mit ihrer Familie brechen oder ihre besten Freunde sozusagen den Kontakt abbrechen. Zum Beispiel, weil ich mich damit identifiziere, dass ich ganz toll gegen rechts bin. Was auch immer dann darunter verstanden wird. Erstmal ist es so ein Kampfbegriff. Und Menschen, gerade in meinem Alter, ich bin jetzt 26, viele identifizieren sich nur noch mit negativen Dingen. Also nur noch mit, ich bin gegen irgendwas. Ich bin zum Beispiel gegen rechts. Ich bin gegen Leute, die nicht für den Klimawandel sind. Und so. Also sie sind gar nicht aktiv dafür irgendwas, für Frieden, für irgendwelche Dinge, sondern nur gegen etwas. Und wenn ich in dieser Identifikation bin, dann breche ich zum Beispiel mit Menschen, so ist mir passiert, die da eine andere Meinung haben, obwohl man sich menschlich total mag, einfach weil die Meinung nicht passt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel dann dieses Feindbild verliere, zum Beispiel Rechte oder was auch immer, der alles nur Begriffe aus meiner Sicht, aber da kann jeder einsetzen, was er will, jeder kennt die Kampfbegriffe heutzutage. Und wenn das dann wegbricht, dann zerfall auch ich selber wie so eine Hülle, ne, in Staub. Weil ich habe ja keine, ich weiß ja nicht, wer ich selber bin, außer diese Feindbilder, die ich habe, gegen die ich bin. Und das ist für mich die größte Bedrohung, gerade in den jungen Generationen, was da sozusagen durch das ganze System eingeimpft wird.
Jetzt bist du ja selbst jung. Du hast gerade gesagt, du bist 26 Jahre. Du hast ein Buch geschrieben, Das Ende der uns bekannten Welt, Trans- und Posthumanismus und Singularität. Wie kommt ein 26-Jähriger auf die Idee, ein solches Buch mit einem solchen Thema zu schreiben? Seit wann befasst du dich damit?
Also das ist ja schon mein zweites Buch, das erste ist Mind Revolution, da ging es um persönliche Entwicklung. Das ist vielleicht wichtig zu wissen, dass man sozusagen nicht das Buch als Erstwerk direkt raushauen kann, glaube ich, sondern dass man schon sehr viel Vorlauf braucht in der eigenen Entwicklung, um sich mit den Themen zu beschäftigen. Bei mir hat jetzt so mit 14 schon angefangen, ich habe ein ganz tolles Elternhaus, tolle Großeltern, wo immer viel kontrovers diskutiert wurde, wo ich sehr viel Harmonie erlebt habe, bedingungslose Liebe, auch ein großes Thema. Und dann im Schulsystem sozusagen war eine ganz andere Welt, wo auch ich mich schon in eine Form gepresst gefühlt habe und hatte da schon viele Konflikte, wo ich angeeckt bin. Und so kam dieser Prozess in Gange, dieses Hinterfragens. Dann sozusagen abgekürzt viel über die unternehmerische Schiene, dass ich gesagt habe, ich möchte mal mein eigenes Ding machen, ich möchte selber was aufbauen und nicht so in dieses Angestelltenverhältnis reinrutschen, weil das nicht so mein, hat sich für mich nie so stimmig angefühlt. Bin auch diesen Weg dann sozusagen immer konsequent gegangen. Und dann hat sich das so entwickelt, ne, über die klassischen Schritte. Mit 17, 18 habe ich mich viel befasst mit Geldsystem. Wie funktionieren all diese Dinge? Unter anderem Ernst Wolf mir viele Sachen sozusagen angeschaut, der auch das Vorwort von dem Buch geschrieben hat. Also so kommen dann die Dinge zueinander. Und dann ging es immer weiter eher in den spirituellen Aspekt rein. Ne, all das, worüber ich gerade geredet habe, dieses sich selbst erstmal hinterfragen und erkennen und auch die eigenen Fehler sozusagen daraus überhaupt dann wachsen können. Und so kam es bis zu diesem Prozess, dass ich jetzt im letzten Jahr dieses Buch schreiben konnte, weil ich mich quasi, auch wenn ich jung bin, schon seit 10 Jahren mit diesen Themen befasse und das eigentlich auch wie Vollzeit, kann man sagen, weil ich sozusagen mein Leben dem widme. Und das ist sozusagen das Ergebnis aus 10 Jahren Arbeit, wo ich gesagt habe, ich sehe jetzt so viele Dinge von oben aus der Vogelperspektive in der Gesellschaft, wo ich sage, ich muss das mal komprimiert zusammenfassen für die Leute, dass das große Bild vielleicht mal klar wird, weil wir aus meiner Sicht sehr viel abgelenkt sind mit irgendwelchen Problemherden, die auch nur dafür da sind, uns abzulenken, statt uns auf das Wesentliche zu fokussieren.
Wenn du jetzt ein Klassentreffen hast, der ehemaligen von dir, und die anderen 26-Jährigen kommen zusammen, was denkst du da? Was triffst du da für Menschen?
Grundsätzlich viele Freunde. Also ich bin auch immer noch, mein Freundeskreis sieht immer noch sozusagen die engen Leute, die 5, 6 Leute, mit denen ich sehr eng bin, sind immer noch alle aus der Schulzeit. Also mein bester Kumpel, den kenne ich seit ich 12 bin. So, ne, wir haben schon überall im Unterricht nebeneinander gesessen und so. Also so klassisch, wie man es kennt. Also mein Kreis und auch Familie und so ist sehr eng aus dieser Zeit auch noch. Es gibt einige Leute, wie gesagt, da gab es einen Bruch. Von deren Seite aus dann aber eher, weil ich persönlich mag die trotzdem noch. Also das hat dann mit meiner Meinung und Position zu tun. Und dann gibt es, sag mal, es gibt diese Dritte, mit denen ich sozusagen sehr gut bin. Ein Dritte, mit denen man neutral ist. Und dann gibt es auch ein Dritte, die halt sehr in dieser aktuellen Programmierung aus meiner Sicht drin sind, wo ich dann natürlich wenig Berührungspunkte leider auch habe, weil auch da wenig rankommen ist. Ne? Da ist wenig offene Gespräch dann möglich, weil die halt so sehr in dieser Programmierung sind, dass ich genau weiß, welche Knöpfe kann man drücken, um jetzt sozusagen die Bombe zur Explosion zu bringen, wo ich ja kein Interesse dran habe. Aber ein offenes Gespräch ist dann schwer möglich. Ne?
Ich fand das gerade sehr interessant, was du gesagt hast. Menschen, die immer nur gegen etwas sind, aber nicht für. Denn es ist schon ein Unterschied, gerade auch vom Mindset her, ob ich für etwas arbeite oder gegen etwas agiere. Dieses gegen jemanden agieren, das hast ja du in den letzten 3 Jahrzehnten auch erfahren, lieber Heiko. In deinem aktuellen Buch, Das Geheimnis der Weltstars, schreibst du über mysteriöse Todesfälle von Prominenten, von Aufklärern, von der Macht geheimer, finsterer Akteure. Kann man denn dieser Macht überhaupt entkommen?
Es ist immer alles vorhanden. Wir leben in einer polaren Welt, in einer Welt der Zweiheit. Ich sage mal so, du kannst nur Gesundheit erfahren, wenn du weißt, was Krankheit ist. Und so bitter wie es klingt, du kannst auch nur wissen, was Frieden ist, wenn du weißt, was Krieg ist. Du weißt, was warm ist, wenn du weißt, was kalt ist. Wir wollen uns aber nur für eine Seite entscheiden. Wir kennen aus dem Taoismus Yin- und Yang-Zeichen. Da hast du ja die weiße Seite und da ist der schwarze Punkt umgedreht. Aber wir machen eins, wir wollen nur auf der weißen Seite bleiben. Und die wollen wir noch weiter polieren, dass sie so richtig glänzt. Wir negieren also eine zweite Seite. Das heißt also, das ist ein Punkt, den für viele Menschen richtig schwierig ist anzunehmen, dass beides zueinander gehört. Also Licht und Schatten. Wir leben in der polaren Welt. Das heißt, gar nichts hat was gebracht, wenn man sich mal die Geschichtsbücher angeguckt. Über 95% besteht die nur aus Kriegen. Deswegen würde jetzt auch nichts bringen, ob ich jetzt nun sage, die Ukraine soll die Waffen bekommen. Was im Übrigen jetzt schon in den Schulen, ich habe es erlebt von einem Freund, Tochter, die hat jetzt eine Abi-Arbeit geschrieben, da geht es darum, die müssen schreiben, warum es wichtig ist für den Frieden, dass sie da Waffen liefern, wo du fragst, was ist denn hier los? Also ich will damit nur sagen, ähnlich wie Friedrich gesagt hat, im Außen wird so viel Druck aufgebaut, dass du denkst, du bist leer wie eine Bassgeige im Innen, weil du hast nichts mehr vorhanden, weil nur im Außen agierst. Die Frauen mit ihren Schönheitsoperationen und so weiter, weil sie keine Identifikation mehr haben mit dem, was sie ausmacht, das wahre Selbst. Deswegen komme ich immer wieder zu demselben Punkt, dass ich sagen kann, es ist immer alles vorhanden, du kannst trotzdem den Weg gehen, den Weg nach innen. Und dort findest du Glück und Zufriedenheit und das unabhängig von irgendetwas. Menschen, die, sag mal, psychedelische Drogen genommen haben, Pseudozubin, wir wollen nicht dazu aufrufen, um Gottes Willen, LSD oder machst eine tiefe Meditation, wirst du feststellen, es gibt gar keine Zeit. Da kann jeder Quantenphysiker sagen, es gibt keine Zeit. Wir reden aber über Zeit. Du sagst, was passiert in 5 Jahren, Heiko? Weiß ich doch nicht. Ich kann dir aber sagen, was jetzt gerade ist. Deswegen ist das jetzt der Moment, das Wichtigste überhaupt.
Du zeigst da jetzt quasi mit dieser Antwort auch schon Lösungen auf. Doch was ich zuvor noch von dir
nicht
wissen...
Nicht die Drogen, nicht das hier. auf Eis motiviert zum Drogenkonsum.
Nein, aber ich möchte noch die Frage stellen, als langjähriger Aufklärer, der du die Menschen ja auch beobachtest, was geschieht mit ihnen? Ziehen sich immer mehr zurück, schotten sich ab oder wachen immer mehr auf und sind auch bereit, hinter die Kulissen zu blicken?
Das war positiv. Ich sehe, es gibt eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft. Zum einen, die anderen, die wirklich, so wie das war, in den großen Diktaturen hinterherrennen, irgendeiner Ideologie, weil es geht ja nur um eine Ideologie. Es gibt aber andere, die merken, ich habe diverse Krankheiten, ich bin depressiv und ich merke, irgendwie komme ich nicht weiter und in sich aber eine Stimme verspüren, wie ich mit meiner schweren Krankheit damals, dass sie sagen, so kann es nicht weitergehen. Ich öffne, in dem Moment öffnet sich dann ein Tor, bin offen für etwas Neues und fange dann ganz sachte an, so wie eine Katze, die auch erstmal ein bisschen schnuppert, nicht wie Hund, der alles frisst, sondern die Katze ist ja ein bisschen sensibler in dem Bereich, bevor die überhaupt was isst. Und dann kommen sie ganz langsam zu diesen Dingen. Das kann ich beobachten, das ist was Positives, auch bei unseren Seminaren, muss ich dazu sagen, da kommen ja Menschen, die ja selbst komplett auch drin waren in der Aufklärungsszene, die bei Demos waren, die auch genau wissen, was abläuft, aber festgestellt haben, sie sind trotzdem unzufrieden. Und sie sagen, okay, es muss noch einen anderen Weg geben, und zwar den Weg zu erkennen, was ist meine Lebensaufgabe, was ist meine Berufung, was kann ich den Menschen geben, was kann ich denn zurückgeben, weil geben ist seliger denn nehmen. Und das Positive ist, dass immer mehr Menschen erwachen, auch in diese Richtung gehen. Und da möchte ich auch unsere Zuschauer zu animieren, dass sie genau dort ihre Aufmerksamkeit hingeben, dass wir uns in dem Bereich vernetzen. So werden wir auch mehr. Gedanken sind Energien, weißt du selber, jeder Gedanke, das ist ja noch nicht messbar, aber es ist die schnellste Übertragungsfrequenz, weil Gedanken brauchen keine Zeit und keinen Raum. Und damit ist es die schnellste Möglichkeit. Die Lichtgeschwindigkeit beispielsweise braucht Raum, also Licht braucht Raum. Deswegen ist wichtig, was denken wir den ganzen Tag. Das ist das A und O.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ich stelle mal eine Frage mit der Bitte, nur mit Ja oder Nein zu antworten.
Ich rede zu viel wieder heute.
Nein. Wird dieser Aufwachprozess schnell genug gehen und gibt es ein positives Ende? Du hast zwar vorhin gesagt, das kann ich nicht in die Zukunft blicken, aber was glaubst du? Ja. Gibt es ein positives Ende?
Ja.
Stichwort Transhumanismus, dein Expertengebiet oder eines deiner Gebiete, ist die technische Entwicklung zu stoppen? Soll sie überhaupt gestoppt werden oder ist die Technik an sich gar nicht böse?
Ich würde da mal anknüpfen an das, was Heiko gerade ausgeführt hat zu dem Thema Polarität nochmal. Heraklit hat immer gesagt, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und das bezieht sich jetzt auch auf diesen Prozess, über den wir reden, Transhumanismus, Posthumanismus, über die politischen Verwerfungen, also alles, was wir sehen, dass sozusagen der Druck im Außen immer stärker wird, dass viele das so wahrnehmen, dass die Welt immer verrückter wird, sie sich immer weniger darin wiederfinden. Das ist das, was Heiko eigentlich gerade erklärt hat, dass alles immer zwei Seiten hat. Und wenn die eine Seite besonders stark wird, dann muss zwangsläufig, naturgesetzmäßig in unserer Welt hier auch die andere mitwachsen. Und wenn wir jetzt sozusagen wahrnehmen, und auch viele Zuschauer werden das so wahrnehmen, dass alles verrückter wird draußen, immer sozusagen grotesker, vielleicht auch ungerechter, dass die Welt sich so entwickelt, dann muss auf der anderen Seite eben auch das Bewusstsein, die Achtsamkeit wachsen und auch die Möglichkeit sozusagen, die Chancen in diesem Prozess werden immer größer. Und das ist, was auch Heraklit mit diesem Spruch meint, da jetzt nicht darum, dass man irgendwo Bomben abwerfen muss und nur das sozusagen irgendwas bringt, sondern dass der Konflikt, in dem wir Menschen sind, das Einzige ist, was uns weiterentwickelt und uns zum Licht führt. Und da kann man natürlich sagen, bei diesem aktuellen Punkt, auch worüber ich schreibe, die technische Entwicklung, die ja, muss man sagen, in Deutschland aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen im Hintergrund ist. Also ich nehme das immer so wahr, dass viele so denken, ja, Technik, KI so ein bisschen, das läuft alles so nebenbei, aber das eigentliche Problem ist die nächste Wahl und was auch immer. Und dafür habe ich das Buch geschrieben, weil wenn man das gelesen hat, glaube ich, sagen zu dürfen, dass man weiß, das ist das Hauptthema, um was sich hier eigentlich alles dreht. Das ist der Plot im Hintergrund, wo all die Themen, Klima, bestimmte politische Bewegungen, diese ganze Gender-Thematik, also die Verzerrung der Sprache auch, die Identifikationsgrundlagen, wo all diese Themen reinfließen und sozusagen, wo man versteht, warum werden denn all diese Themen so aufbereitet, wie sie aufbereitet werden, auf welche Welt bereiten sie uns vor. Das ist das, was ich in dem Buch sozusagen beschreibe. Und Transhumanismus, Technik selber ist weder gut noch schlecht, genauso wie nichts anderes auf dieser Welt gut oder schlecht ist. Da sind wir wieder beim polaren Thema.
Ja.
Ich würde sagen, die Technik, oder sagen wir mal das Internet selber ist die Sache, die das Leben größtmöglich umgebaut hat, seit Menschheitsbeginn, so wie wir die Geschichtsschreibung kennen. Und es ist auch die größte Gefahr, die die Menschheit jemals entdeckt hat. Größer als Atombomben oder sonst irgendwas, weil es nicht den physischen Leib zersetzt, sondern den Geist letztendlich. Und da sollte man halt sehr achtsam mit umgehen. Aber, und das ist wichtig immer wieder zu sagen, wenn wir die größtmögliche Gefahr entdeckt haben, haben wir damit auch den Schlüssel zum größtmöglichen Glück entdeckt. Das ist nämlich die polare Welt. Der Krieg ist der Vater aller Dinge.
Gibt es deiner Meinung nach einen übergeordneten Plan, und ich nenne es jetzt oder formuliere es bewusst so, die Menschheit zu dezimieren, auszurotten?
Nicht in der Form, wie sich die meisten Menschen vorstellen, dass da eine Gruppe von 5 Leuten sitzt und sich ausdenkt, wie können wir sozusagen 90% ausrotten. Daran glaube ich nicht, weil dafür schätze ich auch die Menschen, die in machtvollen Positionen sind, zu intelligent und auch zu achtsam selber mit ihrem Leben ein. Ich bin ja nicht so, dass ich so schnell so ein Feindbild aufbaue, wie das viele tun. Da würde ich auch immer vorwarnen, über Menschen zu urteilen, die man selber nicht kennt. Ne? Sei es jetzt, wer auch immer, Bill Gates oder sonst was. Man kann immer über die Handlung, die man kennt, urteilen, aber nicht über den Menschen. Das ist eine grundsätzliche Sache, die sehr wichtig ist zu verstehen. Also lange, ihr könnt jetzt auch niemals sagen, du bist so oder so als Mensch. Ihr könnt, wenn dann nach dem Interview sagen, du bist so oder so als Moderator. Mhm. Ne? Aber als Mensch, und du kannst nur sagen, ich bin so und so als Autor, aber nie über mich als Mensch, weil dafür kennen wir uns nicht ansatzweise gut genug. So, deshalb, ich glaube nicht, dass dieser übergeordnete Plan so einfach runterzubrechen ist, wie das viele immer gerne wollen. Ich glaube aber, dass alle Prozesse, und das schreibe ich ja auch in dem Buch, auf einen Punkt hinlaufen, wo der Mensch, so wie wir ihn heute kennen, nicht mehr benötigt wird und eher im Wege ist dieser Entwicklung, als dass er irgendwie davon für nutzbringend wäre. Und das ist ja auch das, was Trans- und Posthumanismus letztendlich beschreiben, ne? Für viele vielleicht so klobige Worte. Transhumanismus beschreibt Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine, dass also der Mensch immer mehr mit technischen Implementationen sozusagen verschmilzt und dadurch verbessert wird. Verbesserung ist jetzt auch wieder ein sehr subjektiver Begriff. Mhm. Ne? Und Posthumanismus, das ist die Ebene, die geht schon weiter. Das ist zum Beispiel Ray Kurzweil, Chefentwickler von Google, der da ganz viele Bücher drüber geschrieben hat. Oder auch ein Steve Wozniak, Gründer von Apple, der schreibt zum Beispiel in seinem Buch, dass der Mensch dann noch, wenn er Glück hat, als Haustier seiner Roboter dahin vegetieren wird. Also das ist sozusagen die Stufe, wo die Technik den Menschen überwindet und den Menschen ersetzt. Und unter Technik stellen sich viele jetzt irgendwie so einen kleinen Roboter oder irgendwas vor. Dazu muss man ein Buch lesen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber wir sind bei Technik in einem ganz anderen Bereich, dass alles, wirklich alles, was der Mensch glaubt, wo seine Realität irgendwie abbilden zu können, in Frage gestellt wird. Alles. Jeder einzelne Glaubenssatz, den wir haben, wird durch diesen Prozess gesprengt werden und völlig neu auf die Probe gestellt.
Wir müssen nachher noch einen Weg aufzeigen, das zu verhindern unbedingt, den positiven Ausblick, den brauchen wir noch. Du sprichst da in diesem Buch, das wirklich faszinierend ist, auch von okkulten Botschaften, die hinter der großen erkennbaren Transformation stehen würden. Kannst du hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was du damit meinst?
Also letztendlich bezeichnet der Okkultismus immer erstmal etwas, was im Verborgenen liegt. Etwas, was sozusagen nicht am Vordergrund auftritt, sondern was irgendwie nur durch Kenntnisnahme von bestimmten Dingen sichtbar wird. Mhm. So, deshalb ist es erstmal ein Oberbegriff. Und Okkultismus, da reden wir vor allem über die ganzen großen Geheimgesellschaften. Heiko hat ja darüber in seinen Büchern Jahrhundertlüge und Co. auch sehr, sehr viel publiziert, sehr viel aufgedeckt. Und wenn man sich da immer mehr einarbeitet in diese Themen und immer mehr auch versteht, wie wird gearbeitet in diesen Strukturen, dann versteht man die wie Heimsprachen. Wenn ich jetzt nicht Chinesisch sprechen kann, sozusagen verstehe ich niemanden, der die Sprache spricht. Und genauso ist es, wenn ich bestimmte andere Code nicht kenne und bestimmte andere Bildsprachen und Symbolsprachen nicht kenne, dann kann ich das sozusagen auch nicht lesen. Dann kann ich einen Zeitungsartikel zum Beispiel schreiben als Okkultist und jemand, der auf meinem Kenntnisstand ist, liest daraus eine ganz andere Botschaft als derjenige, der einfach nur den Text runterliest. Und so sind wir umgeben, grundsätzlich unsere ganze Welt, mit okkulten Botschaften, sowohl kulturell als auch in der heutigen Zeit. Und ich decke im Buch sozusagen eine Verbindung mal auf, wo einem dann so ein Licht vielleicht aufgeht, zu Rosenkreuzern, Templern, Freimaurerei, zu all diesen okkulten Sachen, zu dem Sonnenkult damals noch wehen, zurück bis ins alte Ägypten, in große Filmreihen wie die Matrix-Filmreihe, hat ein eigenes Kapitel, weil das, sag mal, okkulter Goldstaub, so heißt das Kapitel, unglaublich, was da alles drin ist, sozusagen an Botschaften. Die Filme kann man aus völlig anderen Perspektiven sehen, wenn man Wissen im Hintergrund hat. Genauso Fritz Lang, Metropolis, einen Film, absoluter Klassiker, da gehe ich auch drauf ein Kapitel zu Metropolis, diese ganzen Verbindungen. Also ohne jetzt zu konkret zu werden, weil dazu muss man auch ein bisschen ausholen, um zu verstehen, dass das keine Spinnerei ist, sondern wie krass real der Kern dahinter ist. Wenn man lernt, diese Heimsprachen lesen zu können, dann erscheint die Welt, in der wir uns bewegen, grundsätzlich in einem völlig anderen Bild. Sowohl die Kulturlandschaft, also Musik, Filme etc., Gebäude, man geht durch große Städte mit einer anderen Bezugnahme, man liest Zeitungen, Medien, alles anders. Also die Welt ist eine völlig andere, obwohl man sich noch in der gleichen bewegt.
Ich bin sehr dankbar für diese ausführlichen Worte zu deinem Buch, denn, liebe Zuschauer, der Friedrich hat mir mal auch ganz salopp geantwortet, ich habe gar nicht so die ganz große Lust, über mein Buch zu sprechen. Lies es doch einfach. Aber das war jetzt wirklich ein sehr interessanter Ausblick, der macht Appetit. Ist dieser Friedrich Krüger für dich, du könntest ja sein Vater sein, rein vom Alter her?
Von der Optik nicht, aber viele sind ja der Meinung. Vielleicht mal Lust in den Kommentaren, die sagen, es ist mein Sohn und so.
Aber ist der für dich so ein bisschen ein Hoffnungsträger, dass die jungen Menschen durchaus in der Lage sind, diese Welt in den Griff zu bekommen?
Für dich ist auf jeden Fall ein Lichtblick in der heutigen Zeit. In einer Zeit, die erstmal so aussieht, gerade bei der Jugend, dass da die komplett, sag ich mal, Indoktrination, fast schon Verblödung unterwegs ist. Und ich bin auch dankbar, dass wir uns kennen. Auch die Sache mit den Zufällen ist ja einfach so, dass Friedrich hat damals ein Manuskript zu uns geschickt, hat sich quasi beworben, weil er ein Buch geschrieben hat. Wir haben hunderte davon bekommen. Ich habe teilweise niemals reingeguckt. Aber gut, dadurch sind wir zueinander gekommen. Was ich meine, Dinge kommen zu ein. Und ich glaube, dass Friedrich eine Menge rausgibt, auch an die Welt und auch an die jungen Menschen, weil ich weiß, dass einige auch so denken wie er. Sie trauen es sich nicht nur zu sagen. Es ist schwierig in der Schule, wenn da 20 Mitglieder in der Klasse hast und einer ist anders als die anderen. So, aber Friedrich gibt den Menschen Hoffnung. Ich weiß, dass er auch kommuniziert, hat er auch in Gruppen, ist er auch drin. Deswegen ist er aus meiner Sicht sehr wichtig in der heutigen Zeit für andere.
Und wenn ich da vielleicht kurz noch einhaken darf von meiner Seite, kann ich die Blumen natürlich nur zurückgeben. Aber wir haben ja auch das Seminar zusammen gemacht, jetzt im letzten Jahr sozusagen das erste Mal und jetzt ja das zweite Mal, so ja noch größer Anfang März. Und da muss man auch sagen, dass wir uns auch sehr gut ergänzen, auch an der Stelle. Wir sind ja nicht nur befreundet sozusagen und arbeiten zusammen, sondern haben jetzt auch die Erfahrung zusammen gemacht, wie das ist, zusammen sozusagen Menschen einzuweihen in bestimmte Dinge und auch heranzuführen an einen Erfahrungspunkt, wo sie sich selber vielleicht nochmal ganz anders kennenlernen. Was aber auch immer bedeutet, sich den eigenen Ängsten zu stellen und Abgründen, ne, was wir auch in unserem Leben immer wieder tun. Und deshalb ist das für mich auch nochmal so eine ganz besondere Verbindung bei Heiko und mir, wo wir auch das auch ausbauen wollen in den Seminaren, weil wir gemerkt haben, die Mischung zwischen uns sozusagen mit den Themen, die wir einbringen und auch den Fähigkeiten, gerade wenn Heiko auch die Meditationstechniken und das, was er seit Jahrzehnten sozusagen immer verfeinert, mit reinbringt und die Leute da sozusagen in diesen Zustand bringen kann, dass das für uns beide eine ganz tolle Erfahrung war, glaube ich, auch so die Dankbarkeit der Menschen und vor allem sich wirklich was verändert bei den Teilnehmern. Das ist für mich immer so ein Ding. Ich bin kein Fan sozusagen von vielen Worten, ohne dass dann was passiert an sich. So deshalb auch diese Sache, liest doch das Buch und so. Das klingt immer erstmal so ein bisschen trotzig, aber für mich ist immer wichtig, dass sich wirklich was verändert, weil ich bin sozusagen kein Fan davon, Zeit zu vergeuden miteinander, sondern man ist ja wertschätzend, wenn man dem anderen sagt, wenn wir Zeit miteinander verbringen, dann soll auch was bei rauskommen. Und das war bei den Seminaren jetzt sozusagen das, was passiert ist, und deshalb bin ich da sehr froh, dass wir das weiter ausbauen.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe und dich richtig einordne, dann gehörst du nicht zu denen, die sagen, ich will nichts sehen, ich will nichts hören, ich will nichts wissen, weil das würde mich nur belasten. Sondern du vertrittst die Meinung, je mehr Informationen, je mehr Wissen ich habe, desto gelassener und souveräner kann ich damit auch umgehen?
Ja, für mich ist immer diese Credo heitere Gelassenheit, was auch Dieter Lange, den ich sehr schätze, immer vertritt, sozusagen auch ein großer Speaker, den viele kennen werden, der schon seit Jahren Seminare macht. Und um diese heitere Gelassenheit im Leben zu haben, also sozusagen auch Probleme, offen Problemen zu begegnen und das Leben mehr oder weniger als Spiel zu sehen auch und sich zu freuen und auch zu wissen, man kann das Spiel nicht gewinnen, man kann es nur spielen. Ja, also dieses im Moment sein, was Heiko auch angesprochen hat. Um dahin zu kommen, glaube ich, dass es einen gewissen Bereich des Wissens bei vielen Menschen braucht. Es gibt auch Menschen, die brauchen es nicht, bin ich der Meinung. Ne, gerade bei der weiblichen Energie, bei vielen Frauen und Mädels, die das noch sehr haben, sozusagen diese urweibliche Energie, bin ich der Meinung, die brauchen jetzt nicht unbedingt das große rationale Wissen, sondern die haben noch diese Angebundenheit an die Schöpfung auch so, dass sie das Leben genießen können und sozusagen hilfreich sind für andere Menschen, ohne dass sie jetzt irgendwie da involviert sind in solche Themen. Wenn das so ist, alles okay. Aber bei mir war es so, und so ist es bei vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, es braucht diesen rationalen Faktor, um nach diesem Credo, was der Heiko auch immer hat und was sozusagen ja auch von mehreren Protagonisten mittlerweile vertreten wird, erkennen, erwachen, verändern, dass man sozusagen diesen Erkenntnisprozess über diesen rationalen Faktor macht und dann diesen ja, Erwachungsprozess über das, was wir zum Beispiel in den Seminaren etc. machen, dass man sich selbst erstmal ganz anders kennenlernt und die Realität anders wahrnimmt und dann, und das ist das Wichtigste, eben diese Veränderung eintritt, die jeder nur selber machen kann.
Will ich kurz einwerfen? Erkennen, erwachen, verändern. Also das ist so entscheidend. Wie gesagt, seit 2012 steht auf fast all meinen Büchern, siehst du, erkennen, erwachen, verändern, außer auf dem neuen Buch, weil ich bin schon drüber hinweg. Ich merke aber leider, dass viele Menschen hängen bleiben im Bereich des Erkennens. Also du weißt, okay, das und das haut hier nicht hin. Und manche sind auch erwacht, aber die bleiben dort hängen. Und das geht so wie oben, so unten, wie Marco gleich Mikrokosmos, was Paracelsus schon sagte. Du bist in einer Beziehung, fühlst dich total unwohl. Aber du veränderst nichts. Du bist, machst einen Job. Du wirst krank. Ich kenne viele Menschen, die machen das, die haben Depressionen, aber machen trotzdem weiter. Aufgrund der Angst. Sie erkennen bestimmte Dinge. Sie kommen nicht in die Veränderung. Das ist das A und O. Wenn du etwas, erst dann, wenn du etwas veränderst. Und selbst wenn du etwas machst und sagst, okay, ist doch etwas anders, dann machst du was anderes. Aber die meisten machen nichts. Und wenn Stillstand, das ist wie so ein Stausee, da staut sich etwas und irgendwann bricht der Stausee. Und brechen würde bedeuten, Krankheiten kommen. Wir sind in der Zeit, aus meiner Sicht, wo das Schicksal dich wirklich mit der Nase drauf stößt, du musst jetzt etwas verändern. Wenn du es nicht selbst machst, wird es bitterer werden. Daran glaube ich sehr. Weil die Prozesse gehen immer schneller. Viele sagen, das Jahr ist schon vorbei, jetzt ist der Februar schon fast vorbei, März. Es geht alles schneller. Wir müssen alle wirklich in die Veränderung kommen. Und das beginnt mit kleinen Dingen. Ob du sagst, ich will keinen Alkohol mehr trinken, ab morgen mache ich Sport. Mach's doch einfach mal. Ich lasse los. Was passiert denn? Ich renne rum mit einem Sack Kartoffeln und ich muss loslassen. Dann habe ich beide Hände frei, wenn ich was trage. Und die meisten tragen eine Last mit sich. Und die meiste Last ist über Angst. Deswegen ist das Wort Veränderung, glaube ich, heute das wichtigste Wort, was wir rüberbringen über die Sendung. Verändere einfach was in deinem Leben.
Wenn ich vielleicht ganz kurz nochmal einhaken kann da an der Stelle zum Thema Veränderung, weil das ist was ich in meinem Leben schon ganz krass lernen musste durch einen Prozess. Der erste Schritt zur Veränderung bei vielen Leuten und auch bei vielen Zuschauern jetzt wird sein, achtsam und respektvoll im Moment auch mal wieder zu sein und nicht immer in der Zukunft und Vergangenheit, was du auch angesprochen hast vorhin. Klassisches Beispiel, so wie ich es auch selber in meinem Leben erlebt habe. Du hast eine tolle Frau an deiner Seite, die kocht dir was Schönes abends, stellt dir das auf den Tisch, hat 2 Stunden gekocht und du sagst, hast du schon wieder die neueste Schreckensmeldung gehört hier, was in der Politik passiert ist? Mhm. Da kann es halt sein, dass du einen Monat später wieder Tütensuppe dir machen musst, weil irgendwann macht das nicht jeder mit und sagt sich halt, so ein respektloses Verhalten, wenn du nur noch in dieser Schleife bist, guck mal die neuen Wahlergebnisse, guck mal, was hier wieder schlimm ist, was da wieder für eine Vergewaltigung und so. So, das ist sehr respektlos dem Moment gegenüber, wenn man nur in diesen Themen irgendwo rumhängt, die gerade ja nicht mit dem eigenen Leben zu tun haben. Vielleicht zum Thema Veränderung, weil das war, was ich selber lernen musste.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was er sagt, wirklich. Ich hatte mal eine lustige Anekdote da am Rande, das war schon Jahre her, hatte ich einen Bekannten gehabt, der war auch völlig durchgedreht. Das ist passiert und da, guck mal da, da kommt er zu einer Freundin und sagt, die sagt zu ihm, wisst ihr was, ich wollte eigentlich heute einen geilen Abend mit dir verbringen, Sex haben, Rotwein trinken, jetzt hat auf dich ja keinen Bock mehr. Also der hat so zugetextet mit all den Themen, die wollte einfach nur Spaß haben. Verstehst du, das darf man nicht vergessen, dieser geistige Müll, der immer abgeladen wird, überall.
Also das ist auch ein interessanter Hinweis an unsere Zuschauer. Wenn du abends nach Hause kommst und deine Partnerin hat gekocht, überleg dir gut, welches Thema du ansprichst. Und damit kommen wir dann auch schon zum Schluss dieses Interviews. Was kann und soll aus eurer Sicht jeder Einzelne tun, damit wir einer blühenden Zukunft entgegengehen können? Da waren ja schon jede Menge Tipps dabei. Aber wenn ihr euch jetzt auf den einen, auf den wesentlichen, auf den vermeintlich besten Tipp beschränken müsstet, wie lautet dieser, Heiko?
Jeden Tag zu überlegen, wem du was Gutes tun kannst. Jeden Tag. Einfach mal die Frage stellen, ob ihr die Kassiererin ist, der sagt, Dankeschön, Sie haben tolle Augen. Oder den Nachbarn, mit dem ich mal gestritten hast letzte Woche, zu sagen, du, es tut mir übrigens leid. Einfach was Gutes tun. Wenn wir alle das machen würden, hast du eine völlig andere Energie. Entsteht Unabhängigkeit sogar, Liebe, Vertrauen. Und dann bist du nicht mehr beeinflussbar von der Seite. So.
Jeden Tag etwas Gutes tun. Der Tipp von Heiko Schrang. Wie sieht der von Friedrich Krüger aus?
Der Mensch dachte und Gott lachte. Das ist ein Spruch, den ich immer in meine Bücher vorne reinschreibe, wenn ich sie signiere, den ich mir auch selber immer wieder sage. Diesen Spruch öfter mal wieder vor Augen führen und zu sagen, Lebensfreude ist das Entscheidende. Ich bin nicht nur hier, um irgendwie zu kämpfen oder um irgendwie zu meckern oder irgendwie mich aufzuregen, dass alles so ist, wie es ist. Auch manchmal einfach akzeptieren, die Dinge sind so, wie sie sind, gerade in dem Augenblick. Und dann auch mal sagen, dankbar zu sein für kleine Dinge, Menschen Gute tun und zu sagen, ich liebe es, dass ich am Leben bin. Danke, dass ich diese Erfahrung machen darf.
Ich sage danke für dieses interessante Gespräch. Ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle, es fällt dir zu, was fällig ist. Ich danke dir für einen Hinweis, den ich auch wieder mal sacken lassen muss. Du hast gesprochen von einer weiblichen Energie, die ja auch in uns Männern steckt. Ja, in uns steckt ja auch eine weibliche Energie. Ich bin ja auch so ein Kopf gesteuert. Ich bin einer, der diese Zahlen, Daten, Fakten braucht. Und dann fühle ich mich in diesem Wissen auch sehr wohl, aber generell gilt, wir dürfen alle mehr unsere weibliche Energie leben, oder? Mhm. Hast du diesen Schritt schon vollzogen?
Wir sind ja, was man von sagen, der Polarität, man muss es einfach nur annehmen. Ich habe noch nicht vollzogen, hundertprozentig, muss ich dazu sagen. Aber wir haben es in uns drin, auf jeden Fall. Aber wir sollten mehr eine Liebesbeziehung mit uns selbst eingehen, glaube ich. Und dazu gehört die weibliche Seite.
Eine Liebesbeziehung mit uns selbst eingehen. Auch das ist ein schöner Schlusssatz. Ich sage vielen herzlichen Dank, Heiko Schang, Friedrich Krüger, für euren Besuch. Danke auch für eure großartigen Bücher. Danke für Ihr Interesse, liebe Zuschauer. Und bis zum nächsten Mal bei einem großen Interview bei Auf 1.